Ich freue mich, dass wir so eine große Gruppe sind. Das macht allerdings auch die Sache schwieriger, weil wir uns ja in dieser Gruppe wenigstens alle kurz vorstellen wollen. Und bevor wir in das Thema einsteigen und die thematischen Dinge bearbeiten, wollen wir eben mit dieser Vorstellungsrunde hier beginnen. Ihr habt alle auf eurem Platz so einen Klebepunkt vorgefunden. Der Klebepunkt hat den Sinn, könnt ihr mal gucken, vielleicht ist er schon am Popo festgeklebt oder so. Sonst kann man vielleicht vom Nachbarn einen abbekommen, wenn man selber keinen hat. Manche haben auch zwei. Also wer keinen hat, hier gibt's noch zum euch versorgen. So, also wir fangen jetzt einfach an mit der Vorstellungsrunde. Dafür sind die Klebepunkte nämlich gedacht, dass ihr kurz euren Namen sagt und die Organisation, von der ihr eventuell hierher gekommen seid, und dann den Klebepunkt auf dieses beigefarbene Plakat setzt, und zwar mit dem Hintergedanken, euch einzusortieren. Wer hat das Gefühl, er ist schon relativ vertraut mit der Situation am Tapajós und mit den Kämpfen dort, vielleicht war er sogar vor Ort und hat was gesehen, das müsst ihr nicht alles erzählen, sonst ist nämlich unsere Zeit schon rum nach der Kennenlernrunde, sondern wirklich nur den Namen und die Organisation, und dann setzt ihr den Punkt in die Mitte, wenn ihr das Gefühl habt, das ist euch ein relativ vertrautes Thema und ihr könnt euch die Region und die dortige Lage sozusagen vorstellen weitestgehend, und wer das Gefühl hat, ich interessiere mich dafür, es ist spannend, aber es ist mir noch alles ziemlich fremd, der geht weiter nach außen mit seinem Klebepunkt. Wichtig ist, dass wir hier in dem Raum immer ins Mikrofon sprechen, weil sonst die Übersetzung nicht funktioniert. Deswegen gebe ich das Mikrofon jetzt nach links weiter. Fasst euch kurz, Name und Organisation, und dann gebt ihr das Mikro bitte weiter.
Karl Braungart aus Winnenden, Lateinamerika-Arbeitskreis der Württembergischen Landeskirche. Und ich war jetzt erst im letzten Sommer wieder mal am Tapajós.
Gina Moderado Braungart, ich bin Sozialarbeiterin und werde im August an den Tapajós fliegen.
Ich bin Mitglied und interessiere mich für das Thema.
Ernst Müller, ich bin an einer Promotion an der Uni Kassel zum Thema klimaangepasstes Bauen Solarenergie in Chile, aber ich habe dazu auch in Brasilien gearbeitet.
Alexander Riesen von Miserio, 4 Jahre in Saint-Adrien am Tapajós gelebt.
Jean-Jesus, Mission in die Welt für Partnerschaft, Mission und Entwicklung der Bayerischen Landeskirche. Ich bin Brasilianer und ich habe vor 25 Jahren in Pará gearbeitet auch. Ja? Und ich bin zuständig für die Partnerschaft mit Lateinamerika und Brasilien.
Ursula Fischer-Baut. Ich habe 25 Jahre lang die Brasilien-Initiative in Darmstadt geführt und bin jetzt noch Mitglied bei COBRA und ASW.
Ich bin Justine Thalanoff von der Missionszentrale der Franziskaner. Ich bin dort für die Projekte in Brasilien und Peru zuständig und ich war letztes Jahr genau um die Zeit am Rio Tapajós und habe halt an der Karawane gegen den Bau der Staudämme teilgenommen.
Horst Kühnle, Campo Limpo, Solidarität mit Brasilien in Puchheim bei München. Ja, wir haben Verbindung mit Brasilien über Projekte, auch im hauptsächlich im Nordosten von Brasilien mit Kleinbauern.
Gesa Schob, Mitglied bei der ASW, Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt. Wir unterstützen auch Projekte in Brasilien. Ich selbst war noch nicht am Rio Tapajós.
Mechtit Olrock, ich bin auch Mitglied in der ASW, Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt. Wir haben seit 4 Monaten die Veranstaltung zu diesem Thema am letzten Donnerstag in Darmstadt vorbereitet. Seit 4 Monaten bin ich mit diesem Thema beschäftigt. Länger leider noch nicht.
Mein Name ist Nilza Nascimento.
Ich komme aus dem Amazonasgebiet, aus Belém do Pará, um genau zu sein. Und ich vertrete hier die Frauenorganisation Imbra Djiva aus Frankfurt, Edel Moraes, war unter uns in diesem Jahr, ist hierher gekommen, hat einen Preis der UNESCO entgegengenommen. Er hat uns besucht in Frankfurt und uns von der Situation am Tapajós erzählt. Wir befassen uns lange damit. Es interessiert mich, dieses Thema zu vertiefen, denn ich komme aus der Region, deswegen interessiert es mich.
Johannes Geraldin aus Tauberbischofsheim. Ich gehöre eigentlich der Initiative Choreo Operation an, die sich mit den Indios im Süden Brasiliens, in Mato Grosso do Sul, beschäftigt. Ich war aber schon 2 bis 3 Mal in Santarém und habe auch die Probleme am Rio Tapajós kennengelernt. Zuletzt vor 2 Jahren, da habe ich dann mit Marquinho, Frei Florencio und Pater Senna gesprochen und habe mich dort 2 Tage lang orientiert über die Probleme.
Ja, mein Name ist Lena Keller und ich bin COBRA-Mitglied und auch im COBRA-Vorstand und ich war auch schon mal am Tapajós, aber das war 2012, also schon ein bisschen länger her.
Mein Name ist Claudia Fix von den Lateinamerika-Nachrichten. Ich kenne die Situation am Xingu, aber nicht am Tapajós.
Mein Name ist Ursel Kegler, bin jetzt in der Bildungsinitiative Weltgarten in Witzenhausen tätig und war vorher 3 Jahre in Acre, in der R6 Chico Mendes mit der GZ.
Johann Graf von Poema, ich war jetzt im August in São Luís de Tapajós.
Vera Müller-Plantenberg, privat hier, aber ich habe die letzten 4 Jahre in Amazonien gearbeitet, am Xingu in Altamira, in Porto de Mois in der R6 Verde para Sempre und am Purus in Labre mit der Funai und den indigenen Völkern dort.
Ich bin Karin Urschel von Medico International in Frankfurt.
Ich bin Laura Held von der ILA, Informationsstelle Lateinamerika in Bonn und war vor 25 Jahren mal im Para, danach nicht mehr. Ja, und würde gerne mehr hören und hoffe, dass auch ein paar Ideen kommen, was man machen kann.
Ich bin Pamela Klages, ich bin bei Amnesty International und beim Südamerika-Zentrum Hannover aktiv.
Mein Name ist Levi, ich bin Sacerdote.
Levi, katholischer Priester, seit 10 Jahren hier in Deutschland, komme aus Minas Gerais und meine Kollegen Patrice arbeiten in Óbidos, Altamira und Marabá. Zukunft ist auch Santarém vorgesehen. Deswegen freue ich mich, hier mehr erfahren zu können. Bin selbst ja Brasilianer.
Yvonne Bangert, ich arbeite bei der Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen und bin da die Referentin für indigene Völker des gesamten amerikanischen Kontinentes, damit auch Brasilien Ansprechperson für alle menschenrechtlichen Themen, vorwiegend der indigenen Völker, und habe bislang in erster Linie zum Xingu, zum Belo Monte-Projekt gearbeitet und bin jetzt sehr gespannt zu gucken, was hier sich zum Tapajós weiterentwickelt und aufnahmebereit für neue Aufgaben.
Kurt Herrera, Lateinamerika-Referent beim Evangelisch-Lutherischen Missionswerk in Niedersachsen. Unser Partner, den wir in Brasilien unterstützen, ist die Lutherische Kirche und deren indigenen Missionsrat Comin. Ich war schon in vielen Ecken dort, aber Pará fehlt mir noch.
Hallo alle zusammen, ich bin Nina Ruthermel und komme aus Freiburg, bin hier für den Verein Cooperation.
Gerburg Meister aus Osnabrück von dem Verein Brasilienhilfe, die ursprünglich die Brasilien-Nachrichten rausgegeben haben.
Ulrike Krane aus Stuttgart, ich bin eigentlich auch privat hier, habe früher bei Brot für die Welt gearbeitet, allerdings immer Mexiko, Mittelamerika, und habe da auch so Kämpfe der indigenen Völker da gegen Staudämme mitbekommen. Vom Rio Tapajós weiß ich wenig, aber es interessiert mich sehr.
Hallo, mein Name ist Bettina Bayer, ich bin seit 20 Jahren unterwegs in Sachen Staudämme, ganz aktuell jetzt der Belo Monte Staudamm, und ich interessiere mich natürlich jetzt auch hier für die nächste Aktion und hoffe, da noch mehr zu erfahren.
Ich bin Regine Kretschmer von FIAN und wir arbeiten in Brasilien zu dem Kaiowa, Guarani Kaiowa.
Angelica Castañeda, soy la coordinadora de América Latina.
Ich bin die Koordinatorin für Lateinamerika bei FIAN und wir arbeiten auch an diesen Fragen.
Herr Schaffrat Rosario von der FIAN-Gruppe Berlin.
Mein Name ist Norbert Bolte von Adveniat und zu unseren Projektpartnern in Brasilien gehört vor allem auch der SIMI, der hier durch Kleber Busato vertreten ist.
Mein Name ist Mara Kuruai.
Ich heiße Mara Kuruai von den Indigenen aus dem Bundesstaat Pará in der Nähe von Altamira, Tapajós. Und ich habe früher beim Pindorama-Projekt gelernt. Benedito Prezer vom SIMI hat das damals angeleitet. Dieses Projekt hilft Indigenen, an die Universitäten zu kommen. Deswegen habe ich studieren können. Ich studiere hier in Deutschland seit einem Jahr und bin dabei, mein Aufbaustudium, mein Masterstudium hier in Deutschland zu absolvieren. Also suche nun auch nach Kontakten, nach einer Möglichkeit, von hier aus die Belange in Brasilien zu unterstützen und zu verteidigen. Ich heiße Gisleni, bin Mitglied von COBRA. Habe auch für COBRA und bei COBRA mitgearbeitet, interessiere mich sehr für dieses Thema, bin vor 8 Jahren im Amazonasgebiet gewesen und kenne den Rio Tapajós, komme aus São Paulo. Ich heiße Kleber Busato, komme vom SIMI, dem Indigenen Missionsrat der Katholischen Kirche, bin heute deren Geschäftsführer mit Sitz in Brasília im Bundesdistrikt. Marquinhos Morte, ich bin am Tapajós geboren und bin ein Freund von Kleber. Eu sou Martin.
Dem Dominik heute hier. Wir begleiten seit 2008 diese Auseinandersetzung um Belo Monte, haben da eine ganze Reihe von Dokumentarfilmen herausgebracht. Uns ganz aktuell in diesem Jahr auch einen Film zum Tapajós. Ich lasse das mal hier rumgehen. Und wen das interessiert, wir haben draußen auch diese Filme, die kann man erwerben, die kann man ja auch einsetzen in der Bildungsarbeit oder man kann sie auch in einer Kurzfassung im Internet sehen auf der Seite. Wir begleiten diesen Prozess weiter, wir werden im Januar jetzt wieder in Altamira drehen und haben dann vor, einen großen Abschlussfilm zu machen.
Ja, und mein Name ist Uta Grunert von COBRA. Ich habe das große Glück gehabt, fand ich, jetzt im Oktober ins Amazonasgebiet reisen zu dürfen, war eben erst am Rio Tapajós und danach am Rio Xingu und habe mir die Orte, über die wir hier seit Jahren arbeiten, endlich mal angeschaut und die Leute getroffen, die dort in den Kämpfen aktiv sind, was ich sehr beeindruckend fand. So, bevor wir aber uns in den Rio Tapajós und die dortigen Kämpfe stürzen, gehen wir vielleicht noch eine Stufe oben drüber, wo es mehr um gesetzliche Regularien geht, die in Brasilien gerade im Modifizierungsprozess sind und die aber ganz starke Auswirkungen auch auf indigene Territorien und Gebiete von traditionellen Völkern und Gemeinschaften haben. Und dazu freue ich mich, dass Kleber uns ein bisschen auf den neuesten Stand bringen wird.
Ja, ganz herzlichen Dank im Namen des SIMI dafür, dass ihr uns eingeladen habt, dass wir mit euch über dieses schwierige Thema sprechen können. 3 Tage lang, gestern, heute, morgen, Informationen austauschen können, dass wir vorstellen können, was wir mitgebracht haben und natürlich auch dann mit euch in einen Erfahrungsaustausch eintreten können. Ich möchte wie folgt beginnen. Frau Dr. Ella Vecchio, die stellvertretende Bundesanwältin, Staatsanwältin in Brasilien auf Bundesebene, hat am 26., also jetzt gerade am Donnerstag der laufenden Woche, auf einer Veranstaltung der 6. Kammer der Bundesstaatsanwaltschaft in Brasilien, ja, auch teilgenommen, organisatorisch uns daran beteiligt als Mitveranstalter. Bei dieser Veranstaltung sind am Sitz der Bundesstaatsanwaltschaft in Brasilien verschiedenste Organisationen zusammengekommen. 400 indigene Völker waren über ihre Anführer dort vertreten. 30 Völker waren vertreten. Wir haben uns mit diesem Verfassungsänderungsantrag 215 befasst. Man beabsichtigt ja, die brasilianische Verfassung zu ändern. Wir haben versucht, auf dieser öffentlichen Veranstaltung, auf dieser Netzwerkveranstaltung, die Rechte, die ja in der Verfassung verankert sind, zu verteidigen, uns anzuschauen, was eine Veränderung der Zuständigkeit, nämlich die Verlagerung auf die Legislative, bedeuten würde. Diese Staatsanwältin hat nun Folgendes gesagt. Unglücklicherweise sind die Rechte, von denen die angeblich in der Verfassung von 88 stehen, bis heute werden diese unglücklicherweise und bedauerlicherweise nicht umgesetzt. Die Verfassung als solche reicht nicht aus. Auch das Gesetz, ein ausführendes Bundesgesetz, reicht nicht aus. Der Grundkonflikt besteht zwischen wirtschaftlichen, politischen und juristischen Modellen, die miteinander im Konflikt stehen. Dieser Konflikt ist nicht überwunden und wir werden das nicht in irgendwelchen Schlichtungs- oder Einigungsstellen klären können. Es wird nur über einen harten Kampf, eine Auseinandersetzung funktionieren können, dass die Rechte durchgesetzt werden. Das würden wir sofort unterschreiben, was die stellvertretende Bundesstaatsanwältin dort verlautbart hat. Das zeigt uns, also eines der Organe der Judikative, der Gerichtsbarkeit Brasiliens, ist sich dessen bewusst, dass Verfassung und Gesetz allein nicht ausreicht, dass die dahinterstehenden Konflikte der Modelle des wirtschafts-, politischen und juristischen Modells ausgetragen werden müssen. Und wir als Bündnispartner, als Partner der indigenen Völker, fühlen uns darin gestärkt, in unserer Position bestärkt, dass wir mit ihnen gemeinsam gegen das Gegenmodell kämpfen müssen. Und dieses Gegenmodell fährt einen neuen Angriff gegen unsere Rechte. Nach diesem Aufschlag mit dem Zitat der stellvertretenden Bundesstaatsanwältin möchte ich euch kurz vorstellen, wie der Rechtsrahmen heute aussieht und wo Veränderungen zu erwarten sind, was in Brasilien geschieht. Das ist, wie gesagt, der Aufschlag. Marquinho würde dann spezifische Fragen, also Detailfragen, aufnehmen für in seinem Teil. Also überblicksartig möchte ich zunächst einmal vor allem über eines der Ziele sprechen, die vielleicht hinter diesen Angriffen stecken, die gegen uns gefahren werden. Dieser Angriff, zu dem aufgerufen worden ist, da geht es wirklich darum, Wirtschaftsinteressen, politische Interessen durchzusetzen. Da gibt es auch Akteure, Subjekte, die sich identifizieren lassen. Das sind vor allem natürlich Vertreter aus der Wirtschaft, insbesondere natürlich aus dem Agribusiness. Die versuchen, unsere Rechte abzubauen. Dahinter stecken natürlich aber auch Unternehmen aus der Bergbaubranche. Also das sind die Federführenden, die Triebkräfte, die Treiber dieses Angriffs auf die Rechte der Indigenen. Dann natürlich Bergbau und Landwirtschaft wesentlich daran interessiert sind, unsere Gebiete, das heißt die Gebiete der Indigenen, in Besitz zu nehmen und auszubeuten. Beide Gruppen, Agribusiness und Bergbau, sind natürlich im Abgeordnetenhaus, aber auch im Senat Brasiliens stark vertreten. Überall in der Politik sind sie zu finden. Beide Branchen, Agribusiness und Bergbau, verfolgen zwei wesentliche Ziele. Ihre Hauptziele bestehen in Folgendem. Erstens, sie wollen die Anerkennung indigener Territorien und die darauf folgende Demarkierung verhindern, koste es, was es wolle. Denn wenn dieses Land erstmal demarkiert ist, steht es halt für ihre Interessen nicht mehr zur Verfügung. Das ist das erste Ziel. Wir wollen verhindern, so sagen sie oder so denken sie, dass indigene und traditionelle Gemeinschaften territoriale Rechte bekommen, was uns daran hindern würde, unsere Interessen dort uneingeschränkt auszuüben. Zweites Interesse, man versucht, die Territorien jetzt schon in Besitz, man versucht, auf Territorien vorzudringen, die bereits indigenen zugesprochen worden sind. Versucht dort einfach einzufallen, Fakten zu schaffen, auszubeuten, Bodenschätze abzubauen. Also erstens verhindern, dass überhaupt neue Territorien ausgewiesen werden. Zweites Ziel, das, was es bereits gibt. Man versucht dort einzudringen, einzufallen, um sich auch auf diesem Land auszubreiten. Das, wie gesagt, sind die wesentlichen Interessen und Stoßrichtungen des Agribusiness und der Bergbaubranche. Abbau von Bodenschätzen. Kommen wir nun zum Antrag auf Verfassungsänderung. PEC 215, so die Abkürzung im Portugiesischen, 215. In diesem Vorschlag, diesem Antrag auf Verfassungsänderung, findet sich nun die Essenz dessen, was Sie vorhaben. Am 27. Oktober diesen Jahres hat sich ein Sonderausschuss des Abgeordnetenhaus in Brasilien hauptsächlich zusammengesetzt aus Vertretern der großflächigen, der industriellen Landwirtschaft. Das ist eine fraktionsübergreifende Interessengemeinschaft von Abgeordneten im Abgeordnetenhaus. 513 Abgeordnete insgesamt, über 200 vertreten die Interessen des Agribusiness, ungeachtet ihrer Fraktionszugehörigkeit oder ihrer Partei. Verschiedenste Parteien sind da vertreten. Also wie gesagt, das ist nicht in einer Partei eine Gruppe, die sich damit befasst, sondern fraktions- und parteienübergreifend vertreten sie die Interessen des Agribusiness. Die haben in ihrem Ausschuss am 27. einen Bericht vorgelegt. Dieser Bericht zeigt uns, dass sie noch aggressiver gegen die Rechte der traditionellen Völker und Gemeinschaften vorgehen werden, weit aggressiver, als das im eigentlichen Verfassungsänderungsantrag der Fall ist. Die Vertreter, die Lobbyisten des Agribusiness, haben in diesen Bericht unter anderem Folgendes mit aufgenommen. Es wurden Rechtsinstrumente und Möglichkeiten geschaffen, sollen geschaffen werden, so jedenfalls laut diesem Bericht, die es Eindringlingen, also Fremden, ermöglichen, indigene Territorien, die bereits demarkiert sind, zu nutzen, dort einzudringen, einzufallen und Bergbau zu betreiben und Landwirtschaft. Wie machen Sie das? In Ihrem Vorschlag, in Ihrem Entwurf wird vorgeschlagen, dass der Besitz und die Nutzung demarkierter Territorien neu definiert werden soll. 1988 in der Verfassung finden wir noch Dinge wie demarkierte Territorien. Die Besitzrechte liegen weiterhin beim Bund. Die Nießbrauch- und die Nutzungsrechte allerdings sind ausschließliche Rechte der diese Territorien bewohnenden indigenen Völker. So steht das da. Also Eigentum des Staates, Besitz und Nutzung allein über die Indigenen. Und damit ist sichergestellt, so jedenfalls die Grundidee 1988, dass sie ihre Nutzungsarten, Traditionen, ihre Lebensweise dort fortführen können. Die Anti-Indigenen versuchen nun, damit Schluss zu machen und dieses exklusive, dieses ausschließliche Nutzungsrecht wieder den Indigenen zu entziehen. Damit wäre natürlich, das wäre natürlich ein Wahnsinnsrückschritt im Vergleich zur Gesetzeslage vor den angestrebten Veränderungen und Neuerungen. Sie sehen zum Beispiel vor, dass auch andere diese Ländereien, diese Territorien nutzen dürfen, die eben nicht indigene sind. Also indigene Territorien sollen aller oder anderen Tätigkeiten geöffnet werden. Abbau von Bodenschätzen, Betreiben von Landwirtschaft. Wenn das wirklich umgesetzt wird, dann könnten unterschiedlichste Akteure in diese Territorien eindringen und einfallen, um dort dieses Land und seine Ressourcen zu nutzen. Wenn es beispielsweise um Viehzucht ginge, Viehzucht auf in indigenen Territorien. Da, so sehen Sie jedenfalls vor, das ist alles noch Entwurfsstadium, dieser Bericht aus einem Ausschuss, dass die Indigenen ihre Ländereien doch verpachten könnten. Könnten sie an Großgrundbesitzer, an Viehzüchter verpachten. Wir wissen, dass Pachtsysteme immer einer der Mechanismen war, die der brasilianische Staat und die Nicht-Indigenen in den 40er Jahren immer wieder genutzt haben, auch in den 50er Jahren, um die Indigenen vom Land zu vertreiben. Also sie zu verdrängen. Wenn man deren Land verpachtet, was sollen sie machen? Die werden dann letztlich verdrängt werden, insbesondere im Süden Brasiliens war das in den 40er, 50er, 60er Jahren ein gängiges Modell, die Indigenen loszuwerden. Die Caigangi im Süden Brasiliens beispielsweise, viele von ihnen haben ihre Ländereien oder die Nutzung der Ländereien einfach nicht mehr betreiben können, da man das Geld, das Land verpachtet hat an andere Akteure. Also der Staat als Eigentümer hat Teile der indigenen Territorien an Siedler, an Viehzüchter und ähnliche verpachtet. In den 60er Jahren dann sogar Landbesitztitel an diejenigen vergeben, die zuvor Pächter gewesen waren. So sind die Caigangi in den 40er, 50er, 60er Jahren schrittweise aus ihren Territorien vertrieben oder auf kleinste Flächen in ihren Territorien zurückgedrängt worden. Seit 78 haben dann die Caigangi-Völker versucht, dem Widerstand zu leisten. 68 waren es die ersten. Die ersten Caigangi, die versucht haben, ihre Territorien wieder in Besitz zu nehmen und diese Pächter zu verdrängen. Also Pacht, Verpachtung indigenen Landes, ein bekannter Mechanismus, die Indigenen zu vertreiben. Und in diesem Unterausschuss des Abgeordnetenhauses findet sich nun der Vorschlag, Pacht, Verpachten indigenen Landes möglich zu machen, um beispielsweise in Mato Grosso im Norden, in Pará, in Rondônia und wo auch immer indigene Territorien aufzuweichen, damit andere dort einfallen können und ihren wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgehen können. Das ist einer der Mechanismen, die man wieder aufnimmt, die man wieder einführen möchte, um die Indigenen mehr oder weniger von der Nutzung ihres Landes auszuschließen. Darüber hinaus soll in Zukunft der Abbau von Bodenschätzen, der Bau von Wasserkraftwerken, der Holzeinschlag, all das möglich werden. Das heißt, man versucht über die wirtschaftliche Nutzung diese indigenen Territorien zu zerstören bzw. in Frage zu stellen. Das ist das, was die Politiker, sprich die großflächige Landwirtschaft, vorhat. Das ist das, was die Politiker in ihren Ausschüssen momentan vorbereiten. Am Tapajós ist es genau das Gleiche. Die brasilianische Bundesregierung beabsichtigt, am Tapajós eine ganze Reihe von Wasserkraftwerken zu errichten im Tal des Tapajós. Im ganzen Amazonasgebiet. Wir sprechen heute ja hauptsächlich über Tapajós. Die Energiepolitik Brasiliens sieht die Errichtung hunderter von Wasserkraftwerken im Amazonasgebiet vor. Das werden wir sicherlich nicht im Detail betrachten können. Folge des Ganzen, die Folgen wären aber unabsehbar schlecht. Das wäre eine Katastrophe für Brasilianerinnen und Brasilianer, für die Region, aber auch natürlich für das Weltklima. Wichtig darauf hinzuweisen, die indigenen Völker wehren sich gegen diese Attacken, denen sie ausgesetzt sind. diesen großflächigen Angriff. So ist die gesamte Rechtsgrundlage über diesen Antrag auf Verfassungsänderung in Gefahr, in Frage gestellt. Uns geht es nun darum, sicherzustellen, dass diese Verfassungsänderung nicht durchkommt, dass der brasilianische Kongress, also die beiden Kammern des brasilianischen Kongresses, das auf keinen Fall durchkriegen. Es besteht ja immer noch die Möglichkeit, das über ein Präsidentenveto oder über den obersten Gerichtshof zu kippen, dem es natürlich auch zukommt, die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze zu gewähren. Der Dolmetscher korrigiert, die Staatspräsidentin hat kein Recht, ein Veto einzulegen, wenn die Verfassung geändert wird, sondern allein, wenn Gesetze eingeführt oder geändert werden. Also die einzige Möglichkeit, die wir dann noch hätten, wäre über den obersten Wächter der Verfassung. In diesem Fall, das ist das oberste Gericht, das oberste Bundesgericht. Nur so kann es uns gelingen. Also wir müssen es auf jeden Fall verhindern, dass der brasilianische Kongress, die beiden Kammern des brasilianischen Kongresses, diese Verfassungsänderung verabschieden. Morgen werden wir das eine oder andere noch vertiefen können, aber das vielleicht als Aufschlag. Es gibt eine Verfassung, die Rechte zusichert. Es gibt den Versuch, die Verfassung zu ändern. Natürlich gibt es darüber hinaus noch andere Mechanismen, die man diskutiert, wie beispielsweise das Verpachten indigener Territorien. All das gehört zu einem konzertierten Angriff, zu einer konzertierten Aktion, die sich gegen die indigenen Rechte und gegen die indigenen Territorien richtet. Beim obersten Gerichtshof in Brasilien ist ein Verfahren anhängig, das die Definition von traditionell genutzten Ländereien und Territorien aufweichen würde, also die traditionelle Nutzung, die nachzuweisen ist, der traditionelle Lebensraum, wird immer schwerer, das nachzuweisen. Das befindet sich momentan bei der höchsten Instanz des brasilianischen Gerichtswesens. Die Kaiowa beispielsweise sind seit 2-3 Monaten ständig hinterher und haben es immer schwerer, ihre Ländereien, ihr Territorium als traditionelles Territorium nachzuweisen. Dann gibt es auch kriminelle Aktivitäten gegen die indigenen Völker in Maranhão und darüber hinaus noch den Versuch, diese Völker mehr oder weniger kalt zu stellen, zu isolieren. Das geht wie folgt vonstatten. Man sagt, das sind ja alles Kriminelle, alles Verbrecher, also nicht die Indigenen selbst, sondern die sie unterstützenden Organisationen. Man versucht, diese in die Nähe von Verbrecherbanden oder Illegalen zu rücken. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, ob ihr das verfolgt haben. In Mato Grosso do Sul hat das dortige Parlament beispielsweise den indigenen Missionsrat und andere angeklagt. Da gibt es einen Ermittlungsausschuss, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss vielmehr, mit dem man versucht, alle Unterstützer jetzt in die kriminelle Ecke zu drängen und zu drücken. Selbst FUNAI, die indigenen Behörde des Bundes, INCRE, das Nationale Institut für Kolonialisierung und Kolonisation und Agrarreform, diese Behörden und NGOs, die mit und für die Indigenen zusammenarbeiten, die für Agrarreform, für Indigene, für Quilombolas zuständig, die drückt man in eine Ecke von Rechtsbeugern, von Verbrechern. Dieser Untersuchungsausschuss im Bundesstaat Mato Grosso do Sul, da geht es darum, herauszufinden, woher stammen denn die Gelder von CIMI, diesem indigenen Missionsrat der katholischen Kirche? Sind da irgendwelche Mittel unrechtmäßig geflossen? Ausländer haben die da verfolgen? Dann bei den Behörden, die dort ebenfalls untersucht werden sollen, gab es da Betrügereien und Tricksereien bei Abschlussberichten? Also man versucht einfach ganz klar darüber, diejenigen, die Indigenen und Quilombolas unterstützen, ja, mehr oder weniger in die Schmuddelecke zu stellen und zu sagen, naja, das sind doch eigentlich Illegale, das sind doch Leute, die gegen das Gesetz verstoßen. Und damit natürlich den Indigenen und Quilombolas ihre Unterstützer wegzunehmen. Ganz klar, dass es in Mato Grosso do Sul im dortigen Parlament darum geht, uns die Glaubwürdigkeit zu nehmen und damit die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Indigenen allein und verlassen zurückbleiben, wodurch man natürlich leicht über sie herfallen könnte. Es sind vorbereitende Aktionen, wenn man so will, für die Verfassungsänderung. Das heißt, an zahlreichen Fronten und mit zahlreichen Taktiken sind sie dabei, die Verfassungsänderung umzusetzen und die Rechte indigener und traditioneller Völker und Gemeinschaften an ihren angestammten Territorien in Abrede zu stellen. Das ist eine dramatische Situation für traditionelle Völker und Gemeinschaften. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass es Zeichen oder Grund zur Hoffnung gibt. Die Völker selbst haben sich mobilisiert, haben sich zusammengeschlossen in ihren Territorien, Territorien zurückerobert, haben sich selbst demarkiert beispielsweise. Das gibt uns natürlich Grund zur Hoffnung. Sind auch bei der Politik vorstellig geworden und in institutionellen Gefüge ganz gut verankert. In den letzten 4 Wochen sind bei uns in Brasilia, wir sind in der Nähe von Brasilia angesiedelt, haben dort ein Bildungszentrum. Dieses Bildungszentrum dient auch der Unterbringung derer, die nach Brasilia kommen und dort ihre Forderungen vorbringen. Aus ganz Brasilien kommen die zu uns, die direkt vorstellig werden beim Parlament, beim Gericht oder bei einzelnen Ministerien. Über dieses Jahr, über das laufende Jahr, allein in den letzten 4 Wochen haben wir in unserem Bildungszentrum, also während ja diese Verhandlungen gerade auf politischer Ebene gerade laufen, 200 Indigene bei uns untergebracht, dann nochmal 150 in der Woche drauf. In der dritten Woche waren es dann 300 Vertreter indigener Völker aus Bahia, aus Mato Grosso, also aus dem ganzen Staatsgebiet sind die Menschen gekommen. Die Xikring sind bei uns vorstellig geworden, die aus der Gegend des Tapajós, vom Xingu stammen. In dieser Woche waren wieder 350 Leute bei uns untergebracht. Das heißt, es gibt eine rege Reisediplomatie. Die Indigenen werden vorstellig bei der Bundesregierung. Sie kommen nach Brasilien, sie nehmen an Veranstaltungen teil und sie machen Lobby und Advocacy, Lobbyarbeit auf brasilianischer Bundesebene. Ich würde jetzt Marquinho das Wort übergeben, damit er uns erzählt, wer dahin geht, warum die das tun, welche Folgen sie mit ihrem Handeln zeitigen wollen, also was es bedeutet, dass auf einmal so viele Indigene und Vertreter dieser Völker zu uns kommen und sich wieder die Veränderung der Gesetzeslage einsetzen. Dankeschön.
Ich habe vergessen anzukündigen, dass wir uns überlegt haben, dass wir unsere 2 Arbeitszeiten aufteilen und jetzt den Kleber in der ersten Sitzung sozusagen sprechen lassen und jetzt eure Fragen zu Wort kommen sollen. Und im zweiten Abschnitt kommt Marquinho, der dann genauer auf die Autodemarcação und die Povo Munduruku eingehen wird. Ja, ihr habt es gehört, ich wollte noch sagen, ich habe da drüben versucht, das so ein bisschen zu visualisieren, weil diese Gesetzestexte sind ja gar nicht so einfach, sich zu merken, selbst wenn man es dann mal gehört hat. Ich habe also auf Portugiesisch und Deutsch versucht, das, was wir im Brasilikum auch abgedruckt haben, nochmal zusammenzufassen, was da geändert wird. Also wenn ihr nachher nochmal vorbeilaufen wollt, falls es euch wieder entfallen ist, was mir manchmal auch so geht, weil es einfach doch ganz schön komplizierte Sachverhalte sind. Habt ihr direkte Fragen jetzt oder Anmerkungen aus eurer Arbeit an den Kleber? Ich reiche euch die Mikrofone jeweils zu, weil wir ja die Übersetzung brauchen.
Uma pergunta bem simples, Kleber. Kleber, eine ganz einfache Frage. Wenn du davon sprichst, also aus der Perspektive der Wissenschaft, das habe ich nicht so richtig verstanden. Worum geht es dabei? Kleber, es geht um den Verfassungsänderungsantrag.
Ich gehe davon aus, dass das im Kongress diskutiert wird. Welches sind denn nun bei dieser Änderung die Zeitspannen und die Möglichkeiten, bis das Ganze durch ist? Mais uma palavra e depois ainda vamos fazer uma segunda rodada de perguntas. Então vou passar para a próxima.
E a 115? Also das habe ich nicht verstanden. Also, oder ist das die Geschichte mit der, ja, einfach was das genau ist?
Vielleicht willst du erst mal antworten und dann machen wir mehr, sonst wird es zu viel. Dann weiß man gar nicht mehr, wie die Zusammenhänge waren.
Okay.
Ja, okay, klar. Was die Wissenschaft betrifft, im Allgemeinen kann man sagen, dass es ein Wissen gibt seitens der Völker, ein ziemlich umfangreiches Wissen über diese Maßnahmen, die gegen sie gerichtet sind, die ihre Rechte usurpieren. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung in Brasilien. Brasilien hat ein kontinentales Ausmaß mit 305 verschiedenen Völkern. Und es ist eine sehr, sehr große Aufgabe, die Informationen dessen, was zum Beispiel im Umlauf ist, im Kongress in Bezug auf die eigenen Rechte, in der Tat ankommt bei diesen Völkern und traditionellen Gemeinschaften, vor allem bei den Indigenen. Und zwar so ankommt, dass es dazu führen kann, diese Völker zu mobilisieren, damit sie sich gegen solche Initiativen wenden. Das ist in der Tat eine sehr große, umfangreiche Arbeit, die erfolgen muss und die auch getan wurde in den drei letzten Jahren. Der Verfassungsänderungsantrag BEC 215 wird seit 2011 versucht zu genehmigen, zu autorisieren, und zwar sofort, nachdem das neue Umweltgesetz im Parlament genehmigt wurde. Ich weiß nicht, ihr habt sicherlich Informationen darüber. Das hat auf der einen Seite das Leben in Bezug auf die Umwelt versucht zu erleichtern. Gleichzeitig wurden aber indigene Völker beeinträchtigt und angegriffen. Von daher diese Informationsarbeit, auch die didaktische Aufbereitung einer solchen Information, das ist wirklich sehr umfangreich, somit, damit diese Völker erfahren können, was vor sich geht. Dieser Verfassungsänderungsantrag ist noch nicht abgeschlossen und wahrscheinlich wird er auch nicht zurückgewiesen, bevor er in der Abgeordnetenkammer und beim Senat also darüber abgestimmt wird in diesen beiden Kammern. Es geht ja um die Änderung der Verfassung. Es sind schon sehr viele wichtige Phasen durchlaufen worden, und zwar durch die Sonderausschüsse und durch, also die, korrigiere mich, die permanenten Ausschüsse und nun durch den Sonderausschuss. Nun muss das Plenum darüber abstimmen. Die Unterlage ist soweit fertig, damit sie im Plenum behandelt werden kann. Der Vorsitzende der Abgeordnetenkammer hat vor drei Wochen, als ich mit Kayapo-Indianern und anderen dort war, Und er hat mir sehr klar gesagt, dass er nicht alleine entscheiden kann. Es geht immer um Kollegien aus Parteiangehörigen. Und jeder Vorsitzende einer Fraktion kann natürlich Anträge stellen, die im Plenum behandelt werden, aber das ganze Kollegium muss darüber abstimmen, wann die Abstimmung erfolgen soll. Das kann in der nächsten Woche sein, aber es kann auch Monate dauern. Das hängt immer von den verschiedenen politischen Kräften ab, die im Spiel sind. 308 Stimmen dafür in der Abgeordnetenkammer sind erforderlich von den 513, 308. Und das in zwei Abstimmungsrunden und ebenfalls 49 Stimmen der 81 Senatoren im Senat. Also, erste Herausforderung. Druck ausüben, sensibilisieren, damit man Zeit gewinnt, taktisch und strategisch die politischen Bedingungen schaffen, damit diese Anzahl von Stimmen in der Abgeordnetenkammer oder im Senat nicht zustande kommt. Wir haben eher Chancen, Stimmen dagegen im Senat zu bekommen. Zurzeit ist es so, dass der Senat, der historisch gesehen ja als die konservativere Kammer eingestuft wurde, der ist heute weniger konservativ als die Abgeordnetenkammer. In diesem konkreten Fall, dieser Änderung, handelt es sich um den Verfassungsänderungsantrag 215.
Ist ja, das wisst ihr alle, weil ihr alle mit Brasilien viel zu tun habt, ja in den letzten Jahren zum Global Player aufgestiegen. Also das Schwellenland Brasilien ist sehr mächtig geworden, auch sehr wirtschaftsmächtig in den zurückliegenden Jahren. Heute sieht es ein bisschen anders aus aktuell. Aber man hat sich einfach auf ein Entwicklungsmodell geeinigt, politisch in dieser Ära und auf Wachstum. Und das ist das oberste Credo. Und da gehören die Großprojekte dazu, die Wasserkraftwerke, da gehören die Agrarexporte dazu. Und ich habe das Gefühl, es besteht aktuell eigentlich auch ein Demokratieproblem, denn der Minderheitenschutz, der in der Verfassung ja sehr weitreichend geregelt war, wird eben jetzt durch diese Gesetzesinitiativen der Mehrheit der Abgeordneten in Frage gestellt. Und da ist tatsächlich schon die Frage, wie kann man diesen Schutz erhalten, wenn die gesellschaftlichen Mächteverhältnisse und die ganze politische Ausrichtung in diese Richtung geht. Aber ihr seid weiter dran mit Fragen. Musste ich nur zwischendrin auch mal loswerden.
Mich interessiert ein wenig die Situation. Ich habe so erlebt, dass die Indigenous sehr organisiert sind im Kampf gegen die PEC. Und dass es einige, also es gibt CIMI und es gibt halt noch andere Unterstützer. Ich habe aber oft erlebt, dass gerade in dem Sektor Ribeirinhos die Organisationen, die Hilfsorganisationen weggebrochen sind. Und ich habe das Gefühl, ich weiß es nicht, ich kenne mich nicht ganz aus, aber dass die Quilombolas und all die Extrativistas oder so gar nicht, vielleicht nicht genügend Stimme haben, auch in diesem Kampf da mitzugestalten.
Meine Frage ist, wie der Fortgang der Parlamentarischen Untersuchungskommission ist in Bezug auf die der Enteignungen von Indigenen. Ich schließe hier an Uta an. Also ihr braucht eine möglichst große Zahl von Alliierten, die sich interessieren für die Indigene, für Tapajós, für die Wasserkraftwerke. Es müssen auch neue Verbündete gefunden werden hinsichtlich des Klimawandels, damit man hier ernsthaft vorgehen kann. Und die Wasserkraftwerke sind da außen vor. Es gibt technische, fachliche Unterschiede in Bezug auf Bergregionen. Es gibt, also Amazonas ist flach. Es besteht kein natürliches Gefälle. Von daher müssen sehr große Gebiete mit Vegetation überschwemmt werden bei den Staudämmen. Und durch auch das Methangas, das bei Brandrodung geschieht, entstehen Probleme. Aber was geschieht hier in den Feuchtgebieten? Das Wasser steigt, die Vegetation wird zerstört und von daher kann natürlich ein solches Wasserkraftwerk, das als viel ökologischer betrachtet wird, die gleichen Negativauswirkungen haben wie beispielsweise ein Kohlekraftwerk, das auf der Grundlage von Verbrennung besteht. Und daher das Risiko, dass ein Großteil Amazoniens in einigen Jahrzehnten ausgetrocknet sein wird. Ich weiß nicht, ob ihr schon die Initiative ergriffen habt, Verbündete in diesem Bereich zu suchen. Vielleicht ist die Umweltkonferenz in Paris hier auch eine wichtige Gelegenheit. In Bezug auf die CPI, da glauben wir, dass es ein Instrument ist, das versucht, Argumente zu schaffen für diejenigen, die diese Änderung in der Verfassung durchsetzen möchten, die diesen Prozess der Vertreibung vom Land auszuweiten. Es kann somit ein Mechanismus werden, Völker anzugreifen. Die CPI ist geschaffen worden, ist vor einigen Tagen entstanden und wahrscheinlich werden diejenigen, die als Zeugen da oder Sachkundige auftreten werden, Anthropologen und so weiter und so fort, werden einberufen. Mein Name ist auch dabei übrigens. Es handelt sich um Initiativen, die versuchen, Argumente zu finden für die Ziele des Agro-Business. Wir sind einverstanden mit dieser Analyse, dass wir Verbündete suchen müssen in Brasilien und international, um uns durchzusetzen gegen die Wasserkraftwerke in Amazonien. Es gibt ja schon einige Initiativen von Umweltschützern in Bezug auf diese Thematik. Und man versucht, diese Bewegung auszuweiten, auch im internationalen Rahmen. CIMI hat keine Tradition auf internationaler Ebene, aber in den letzten 3 Jahren sind wir schon in die Richtung gegangen. Denn Auswirkungen im internationalen Bereich können sehr wichtig sein. Wir glauben sogar in Brasilien, dass dies sehr, sehr wichtig ist, um einen Beitrag zu leisten für den Kampf der Völker für ihre Territorien und Amazonien zu verteidigen. Das bedeutet ja auch, das Leben auf diesem Planeten zu verteidigen. Und in diesem Sinne versuchen wir eben, verschiedene Wege zu gehen. Wir selbst haben investiert in direkte Aktionen zusammen mit internationalen Organisationen, UNO, permanente Foren der UNO für Indigene, der Menschenrechtsrat der UNO, andere Organisationen des Interamerikanischen Gerichtshofs und so weiter. Aber natürlich gibt es auch stets Grenzen, finanziell und personell. Das wollte ich nochmal anmerken.
Okay, ja.
So me lembra que eu...
Also ich habe leider hier eine Frage noch nicht beantwortet. Wir stellen fest, bei dieser PEC, also dem Verfassungsänderungsantrag, dass die Wirkkräfte vor allem die indigenen Völker sind. Wir merken, dass auch die anderen Gemeinschaften fordern, dass sie stärker involviert werden. Aber das geschieht noch nicht auf gesamtnationaler Ebene. All die Auswirkungen in Brasilia und in den Regionen werden noch vorangetragen von den indigenen Völkern. Da gibt es noch viel Weg vor uns.
Gut, dann gehe ich nochmal um.
Würde es helfen, jetzt die Senatsmitglieder durch Briefe aus Deutschland darauf hinzuweisen, dass ihre Abstimmung auch international wahrgenommen wird? Oder wäre das eher kontraproduktiv, weil es dann als Einmischung in nationale Angelegenheiten verstanden wird?
Du hattest vorhin über ein Verfahren beim Obersten Gerichtshof gesprochen, in dem es darum geht, dass es immer schwieriger wird, die traditionelle Nutzung der Territorien nachzuweisen. Und kannst du vielleicht noch ein paar Details zu dem Verfahren sagen und worin die Schwierigkeiten des Nachweises bestehen?
Briefe an den Senat oder an die Mitglieder des Senats. Ich denke, dass sämtliche Initiativen aus der Gesellschaft und von internationalen Instanzen, persönliche oder Organisationen, sind Mittel für den Kampf. Das zentrale Element ist natürlich der Kampf der Indigenen und Quilombolas selbst. Das ist die Ausgangsbasis, das ist das Wichtigste. Ohne das, wenn es diese Mobilisierung nicht gegeben hätte, wäre dieser Antrag und viele andere bereits genehmigt worden. Also das Vorgehen dieser Gruppen systematisch, permanent mit Aktionen beim Kongress, beim Präsidenten des Senats und der Parteien und so weiter. Das ist das Allerwichtigste. Das ist geschehen im Verlauf des Jahres und vor allem in den letzten 4 Wochen. Die klopfen direkt an die Tür, an die Amtszimmer. Aber wir stellen auch fest, dass das nicht ausreichend ist. Andere Aktionen müssten, sollten hinzukommen. Das hat Gewicht, und zwar sowohl gegenüber der Regierung als auch gegenüber anderen Kräften in Brasilien. Die beiden Kammern, auch die Richter im obersten Gerichtshof zum Beispiel. Denn dieses Ganze läuft nicht nur im Bereich der Legislative ab, sondern auch in der Exekutive und der Judikative. Also sämtliche Initiativen sind uns willkommen, sind erforderlich und wir erachten sie als wichtig. Im spezifischen Fall Mato Grosso do Sul ist die Situation noch gravierender, vor allem was die Gewalt betrifft. Die Kaiowa-Indianer und andere haben die Initiative dort ergriffen. Wir unterstützen sie. Und viele Organisationen in Brasilien tun das in einer Kampagne, die gerade startet, mit dem Ziel, den Boykott von landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus Mato Grosso do Sul in anderen Staaten zu fördern. Also eine Debatte schaffen in der Gesellschaft, auch auf internationaler Ebene, um aufzuzeigen, dass es Grenzen geben muss beim Fortschreiten der Ausbeutung in diesen Bereichen. Denn sie werden sich nicht selbst begrenzen. Da gibt es keine Grenzen, um mit ihren Interessen weiterzumachen. Wir müssen also arbeiten. Wir müssen lokal, national und international mobilisieren, um diese Grenzen aufzuzeigen. Die verschiedenen Lebensräume, Produktionsräume werden sonst von diesen Gruppen kontrolliert. Für die Gesamtheit der Gesellschaft in Brasilien und in der Welt wäre dies sehr gravierend. Der oberste Gerichtshof. Ein anderes Kampffeld besteht in der Judikative, also das oberste Gericht, der oberste Gerichtshof Brasiliens. Es ist möglich gewesen, dass sehr unterschiedliche Interpretationen durchgesetzt wurden. Also anders als in Artikel 231 vorgesehen, sprich die Anerkennung des Rechts für traditionelle Völker auf ihr Territorium, was in der Verfassung verankert ist. Wir haben heutzutage im Kongress diesen Kampf um den Artikel 231 zu verändern. Und zwar über das Instrument Verfassungsänderungsantrag 2, 115, aber wir haben auch einen schweren Kampf in Bezug auf den Text, der verfassungsmäßig bereits festgeschrieben ist. Im zweiten Halbjahr 2014 ist innerhalb des Obersten Gerichtshofs in der zweiten Kammer über die Richter dort, da sind Verwaltungsvorschriften der Exekutive annulliert worden, und zwar solche, die Territorien der Indigenen ausweisen, wie beispielsweise Limón Verde, ein Gebiet, das bereits anerkannt ist in Mato Grosso do Sul, das ausgewiesen ist, demarkiert, registriert im Namen der Union, und die Fazendeiros, die diese Länder okkupiert hatten, sind entschädigt worden, sind weggegangen. Es gibt öffentliche Gebäude, die funktionieren, Schulen, Krankenhäuser dort auf diesem Territorium. Und trotzdem hat das oberste Gericht Brasiliens die Anerkennung dieses Aktes annulliert, der aus 2007 ist, glaube ich. Wenn in einem so konkreten Fall dies geschieht, dann können sämtliche Prozesse der Demarkation indigener Territorien, die noch nicht abgeschlossen sind, durch solche restriktive Interpretationen gefährdet sein. Die These in diesem Fall lautet Tese do Marco Temporal, also eine zeitgebundene Maßnahme. Was bedeutet das? Ganz kurz. Damit die Völker ein Recht haben auf ihr Land als traditionelle Länder oder Territorien, müssten sie beweisen, dass sie dieses Land besitzen, und zwar am 5.10.1988, als der Text der derzeitigen Verfassung in Kraft getreten ist. Wenn sie das Land, wenn sie keinen Besitztitel gehabt hätten zu diesem Zeitpunkt, hätten sie nachweisen müssen, dass sie vertrieben worden wären, und zwar gewaltsam. Damit diese Vertreibung als solche anerkannt worden wäre, hätte es einen Konflikt geben müssen am 5.10.88. Also eine gewaltsame Verteidigung mit der Waffe in der Hand meinetwegen oder aber über ein Gerichtsverfahren. Wenn es keine Besitztitel gegeben hätte am 5.10.88, dann hätte es eben eine gewaltsame Auseinandersetzung oder eine Auseinandersetzung per Gericht geben müssen. Und das ist völlig undenkbar. Es war quasi noch ein Kontext der Militärdiktatur. Die Völker hatten weder Stimme noch Handlungsfreiheit. Und im Gegenteil, der Staat hat diese Vertreibung noch abgedeckt. Es gibt verschiedene Fälle von Verhaftungen, von Gefängnissen. Indigene wurden verhaftet und ins Gefängnis geworfen, wenn sie sich dagegen auflehnten. seit dem zweiten Halbjahr 2014 besteht eine der Aktionen auch darin, den obersten Gerichtshof zu sensibilisieren, damit das Plenum dieses obersten Gerichtshofs diese Aktionen nicht absegnet, sodass sie nicht definitiv wirksam werden. Das ist sehr gravierend. Es gibt hunderte von Fällen. Wir haben über 300 Territorien, die registriert sind, weitere 330, die sich im Demarkationsprozess befinden, in irgendeiner Phase, eher am Anfang oder eher am Ende. Und wir haben mehr als 300 Gebiete, die beansprucht werden. Da gibt es aber noch keinerlei Handlungen seitens des Staates. Dieser Aspekt des obersten Gerichtshofs und seiner Aktion ist zu lesen in der Zeitschrift Concilio. Da gibt es weiteres Material dazu.
Ist ja ganz schön weit geworden. Ich bedanke mich bei dir, Kleber, für die super Infos, die du uns weitergegeben hast. Auch bedrückende Informationen natürlich, weil ja, der Hoffnungsstreifen fehlt so ein bisschen am Horizont. Aber ich fand sehr gut, dass du sagst, es ist wichtig, die Völker selbst zu stärken. Natürlich ist unsere Solidarität mit ihnen auch wichtig, aber es ist wichtig, dass sie ihre Kämpfe kämpfen. Das kann niemand stellvertretend für sie tun. Und ich glaube, hier sitzen viele, auch Vertreter von Organisationen, die in diesem Sinne auch ihre Arbeit machen, euch da drin zu unterstützen in dieser schwierigen Verteidigung von Menschenrechten. Du hast es eben angesprochen, wir haben ja das letzte Brasilikum zur neuen alten Vielfalt, den traditionellen Völkern und Gemeinschaften herausgegeben und haben uns auf einer Seite mal versucht, in diesem sehr schwierigen Landausweisungsprozess in Brasilien, also wie kommt man dazu, dass man ein Territorium wirklich rechtlich abgesichert für sich beanspruchen darf, das mal aufzugliedern, diese vielen verschiedenen Phasen, die da vorgeschaltet sind. Und du hast es beschrieben, der ganze Prozess dieser rechtlichen Absicherung stagniert momentan und ist sogar in Gefahr, zurückgebaut zu werden. Und ich denke, es ist unsere Aufgabe, diese Information, die hier ja wenig bekannt ist, auch in die Öffentlichkeit zu tragen und davor zu warnen, dass es so weitergeht. Ich möchte an dieser Stelle jetzt unsere Diskussionsrunde unterbrechen, weil wir zum Mittagessen gehen wollen. Und wir werden uns um 14 Uhr hier wieder treffen und im zweiten Teil dann eben Marquinho zu Wort kommen lassen, nochmal was zum Povo Munduruku am Rio Tapajós zu sagen. Wir werden uns nochmal anschauen, wie sieht die Situation überhaupt aus dort am Fluss. Wie muss man sich das da vorstellen? Wer sind die beteiligten Akteure im Kampf? Und ich möchte aber auch nicht versäumen, dass wir den Blick hierher werfen, nach Deutschland, weil eben Xingu ist fast in Betrieb genommen und dort sind eben deutsche Firmen mitbeteiligt an der ganzen Geschichte. Und das ist, denke ich, unsere Angriffsfläche, wo wir aktiv werden müssen und wo wir uns darüber verständigen können, ob wir Pläne haben, ob es Kampagnen gibt, wo man sich einklinken kann. Das wollen wir nachher besprechen im zweiten Teil. Also um 14 Uhr bitte wieder hier und jetzt ein gutes Mittagessen.